So, wir haben gerade schon was gelernt, nämlich, dass unser nächster Gast in ihrer Jugend Außenverteidigerin beim Fußball war. Sie hat dann aber später noch Tiermedizin studiert und ist heute als Artenschützerin unterwegs für die Doku-Reihe auch Terra X, auch als Moderatorin im ZDF. Sonntag läuft eine neue Folge um 19.30 Uhr und wir freuen uns immer, wenn sie bei uns ist und uns darüber erzählt, weil wir auch ein großes Herz für Tiere haben. Herzlich willkommen, Hanna Ende.
Danke schön.
Hanna, du bringst uns und den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern Erlebnisse aus Borneo mit. Was verbindet dich mit dieser Insel?
Oh, so viel. Ich werde immer gefragt, so, was ist dein Lieblingsland, dein Lieblingsort? Und gerade diese Urwaldinsel Borneo hat so einen ganz bestimmten oder ganz besonderen Ort in meinem Herzen. Ich war das erste Mal 2014 da, noch als Studentin, gerade frisch in der Tiermedizin. Und dieser Regenwald dort hat mich umgehauen. Diese Vielfalt, wenn du dort den Wald betrittst, was du da hörst an Tieren, an Vögeln, an Geräuschen, das ist unwahrscheinlich schön. Das hat mich sehr geprägt, glaube ich, in meinem ganzen weiteren Lebensweg.
Und jetzt warst du wieder da und hast dich mit einem Projekt beschäftigt, mit einem Artenschutzprojekt, ja, mit einer Auswilderungsstation für Orang-Utans. Ich war auch mal als Urlauberin auf Borneo und habe gelernt, dass dort die letzten quasi frei lebenden Orang-Utans mit Sumatra zusammen in dem Dschungel leben und dass man immer nach oben gucken muss, weil die leben in den Baumwipfeln, die sind ganz leise. Und wenn man dann im Dschungel unterwegs ist auf so einer kleinen Expedition, also so eine Touristenexpedition, und da fallen dann so Blätter runter, dann soll man gucken, weil dann kann es sein, dass da oben Orang-Utans von rechts nach links schwingen. Genau. Das hast du auch erlebt, oder?
Total. Und das ist so spannend. Wenn du im Dschungel bist, dann musst du dich auf ganz andere Sinne konzentrieren. Da sind die Augen relativ egal, weil alles grün und dickicht ist. Aber eben das Gehör, wie du schon sagst, ist total wichtig. Weil wenn so eine Nasenaffengruppe da vorbeikommt, die mit den großen Nasen und dicken Bäuchen, das hörst du, das richtig Rambazamba. Aber wenn eben dieses ganz leise Geräusch oder so Blätter fallen runter, mal eine Frucht, ne? Genau, dann weiß man, oh, vielleicht sind das Orang-Utans. Und tatsächlich ist bei dieser letzten Expedition jetzt auch wirklich ein Traum für mich in Erfüllung gegangen, weil ich war natürlich schon immer Orang-Utan-Fan. Wenn du auf Borneo bist und diese mächtigen Menschenaffen das erste Mal in ihrem echten Lebensraum erlebst, das ist magisch, das ist besonders. Und jetzt durften wir drei Orang-Utans eine zweite Chance auf ein Leben in der Wildnis geben. Und das war für mich wirklich verändernd. Das war toll.
Lass uns einmal einen Schritt zurückgehen. Warum? Mhm. Wir haben ja gerade gelernt, die leben dort noch frei, ne? Orang-Utans. Warum gibt es dann doch einige, die eben nicht frei leben und die in so einer Auffangstation wieder auf ihr Leben in Freiheit vorbereitet werden müssen, ganz aufwendig? Was sind das für Tiere? Was für Schicksale haben die?
Also auf der einen Seite ist der Lebensraumverlust auf Borneo riesig. Die Wälder werden abgeholzt. Jede Minute gerade werden da weiter Wälder abgeholzt für Landwirtschaft, für Ölpalmenplantagen und ähnliches. Aber gerade für die Orang-Utans gibt es noch ein zweites großes Schicksal, und zwar ist das der Wildtierhandel. Eben weil die Tiere so niedlich sind, wenn man diese Bilder sieht mit den großen Augen, das ist ja Wahnsinn, da will man die sofort kuscheln. Und genau das ist das Schlimmste, das ist das Verhängnis für die Tiere, weil die Menschen, die eben aus den Wäldern verschleppen, illegal aufs Festland irgendwo anders hin, um sie zum Beispiel als Touristenattraktionen in Shows auftreten zu lassen, oder manche wollen die als Haustiere halten, und das ist natürlich für so ein kleines Orang-Utan Baby das schlimmste Schicksal, was passieren kann. Und das war auch mit den drei Kandidaten, mit den drei Orang-Utans, die wir zurück in die Wildnis begleiten durften. Gerade das eine Weibchen, die Kapuan, die musste in Thailand in so einer Show auftreten. Da wurden so Kleidchen angezogen und so. Also wirklich abartig, was Menschen mit Tieren machen. Und sie hatte das große Glück, dass sie daraus gerettet wurde. Und sie kam zurück nach Borneo auf die Auffangstation. Die indonesische Regierung hat da wirklich für gekämpft. Und wenn die Tiere das Glück haben, dann müssen die eben erstmal lernen, was es bedeutet, ein Orang-Utan zu sein, weil die ja nur in Menschenhand waren. Das heißt, die sind 10, manchmal 15 Jahre auf diesen Auffangstationen.
Wie lange war Kapuan da?
Kapuan war fast 20 Jahre da und wurde darauf wieder vorbereitet, was es heißt, ein Orang-Utan im Wald zu sein.
Wie lange leben die denn überhaupt?
Ach, die werden schon 60, 70.
Wie ein Mensch fast.
Ja, also ähnlich.
So ähnlich. Wie bereitet man denn einen Menschenaffen auf das Leben in der Wildnis vor? Also Macht man es vor als Mensch? Klettert man selber in den Baum und sagt, mach nach? Oder?
Ganz genau, Judith. Das ist, die sind uns so nah. Die sagen so schön bei der Organisation auch vor Ort, die gehen erstmal in den Kindergarten. Da werden sie mit den Schubkarren, was man eben gesehen hat, morgens in den Kindergarten gebracht. Da spielen die mit den Artgenossen. Da fangen die an zu klettern. Die müssen wirklich lernen, wie man klettert. Das machen die Babysitter denen vor.
Und also die menschlichen Babysitter?
Mhm. Genau.
Ich glaube, ich möchte da auch sofort arbeiten.
Oder? Und dann, genau, da sieht man, die sind total neugierig. Das war jetzt in der Schule, die sind dann schon ein bisschen älter und kommen dann in die Schule und dann wird das Essen oben in den Bäumen versteckt, damit sie wissen, wo sie Fressen finden. Ja. Dem wird auch gezeigt, was ist giftig oder was kann man essen. Das ist so menschlich, weil auch die Orang-Utan-Babys in der Wildnis 9 Jahre bei ihrer Mutter bleiben und alles von der lernen. Also die werden alleine aufgeschmissen.
Mhm. Und du bist relativ nah rangekommen auch, ne, an Kaplan.
Absolut.
Ist das möglich, dass wenn man dann dazukommt, du warst ja jetzt nicht die letzten 20 Jahre an ihrer Seite, genau, aber dass man dann so, dass man akzeptiert wird auch als neuer Mensch in diesem Umfeld?
Nur wenn die Babysitter dabei sind. Also ich wäre jetzt nie einfach so dahin gegangen, auf keinen Fall. Das ist ja auch schlecht, weil die Orang-Utans müssen irgendwann auch lernen, dass Menschen Gefahr bedeuten. Mhm. Natürlich am Anfang bauen die diese enge Bindung auf, aber ganz wichtig, wenn sie kurz vor der Auswilderung stehen, sollten sie sich wieder so weit wie möglich von Menschen entfernen, weil sonst geht das gleiche Schicksal ja wieder los. Und deswegen durfte ich natürlich nur mit dem Fachpersonal da vor Ort sein und ich musste auch immer den Abstand wahren. Also manchmal, wenn diese neugierig sind, kommen die eben auf dich zu, aber ich dürfte niemals auf den Orang-Utan selber zugehen. Das ist wichtig.
Man könnte ja jetzt denken, dass es ganz schön hart ist, auch emotional für die Babysitter, weil sie kümmern sich dann, wir haben gerade gehört, 15, 20 Jahre um ein Tier, um es um ein Leben in Freiheit vorzubereiten, dann müssen sie ja auch loslassen.
Ja.
Aber dann war mein zweiter Gedanke, muss jede Mutter ja auch mit ihrem Kind.
Aber die kommen
oder?
Wieder, die
Gutes
Kinder.
Beispiel.
Naja, die einen so, die anderen so. Und sie machen es einem leicht, weil es gibt die Pubertät noch dazwischen.
Ja, die haben die auch. Die
gibt's
haben die
auch?
Die können beißen, die können so fies sein, die Orang-Utans. Also das ist nicht immer nur kuscheln, ganz klar. Aber das stimmt schon. Also gerade als Babysitterin, wenn du die von klein auf begleitet hast, ist das ein schweres Loslassen. Aber ich meine, die haben eine zweite Chance auf ein Leben in die Freiheit. Es gibt gar nichts Schöneres. Also da muss man einfach die eigenen Gefühle komplett weglegen und nur das Beste für den Orang-Utan wollen.
Du warst jetzt dabei bei diesem Moment, als Kapuan in die Freiheit entlassen wurde. Wir haben da auch Bilder. Mhm. Es ging erst los, hier sogar per Fluss in einem Boot und sie war in diesem kleinen Käfig mit dabei. Wie hast du sie wahrgenommen? Hat sie gespürt, was da passiert, was da auf sie zukommt?
Ich glaube schon. Also wir saßen die ganze Zeit auf diesem Boot, stundenlang, und sie wurde immer nervöser, als plötzlich die großen Bäume kamen. Und dieser Moment, wo ich dann den Käfig öffnen durfte und sie die Bäume hochklettert, das war wirklich so, als würde sie wissen, okay, jetzt ist gut. Und dann dieser Blick nochmal zurück. Okay, Leute, ich hab's von hier. Also ihr habt mich begleitet und jetzt kann ich in der Wildnis überleben. Das war so besonders, weil diese Reise, das waren 20 Stunden. Ne? Wir sind mit dem Auto gefahren, wir waren in dieser brütenden Hitze auf den Booten. Sie wurden natürlich alle paar Stunden gefüttert und Trinken gegeben. Aber ich war fix und fertig und müde. Ich glaube, Carbon war fix und fertig. Und dann war eben dieser Moment und das war so, okay, für uns ist das jetzt das Ende der Reise, aber für sie beginnt ein neues Leben hier.
Also, Judith würde das vielleicht von sich aus nicht sagen, ja, aber in der Redaktion hier haben alle geheult, als sie diese Bilder gesehen haben. Und sie nicht? Kein bisschen?
Doch, also mein Herz ist tatsächlich da auch kurz stehen geblieben. Also gerade dieser Blick nochmal. Also sie hätte ja auch einfach verschwinden können. Aber als sie dann nochmal so zurückgeguckt hat und so, ja, von hier habe ich es. Das ist Gänsehaut. Das ist ja der Wunsch. So dafür macht man diese Arbeit. Deswegen arbeiten die Menschen da Tag ein, Tag aus für die Tiere, 20 Jahre lang. Das ist so ein Aufwand. Das sind ja auch Finanzen. Das ist so viel. Und dann so ein kleines Stück dem Wald zurückzugeben, das erfüllt einen. Man könnte sich ja auch denken, für so ein Einzeltier, so viel Aufwand, lohnt sich das? Aber dieser Orang-Utan hat eben eine Funktion für den ganzen Wald.
Welche denn?
Auf der einen Seite verteilen sie die Samen, sind Fruchtfresser, die machen weite Wege. Das heißt, die tun den Pflanzen im Wald total gut, sind so ein bisschen die Gärtner des Waldes. Dann gestalten sie auch die Landschaft etwas um. Und man sagt immer so, wenn man in einem Wald unterwegs ist, wo man Orang-Utan trifft, dann geht es dem Wald gut, dann ist der gesund.
Ach ja.
Und das finde ich so ein schönes Bild, um das zu verstehen.
Ich glaube, wir haben gerade alle gemerkt, auch bei den Bildern von den kleinen Orang-Utans, das geht sofort ans Herz. Und das geht natürlich auch deshalb ans Herz, weil die haben irgendwie so ganz niedliche Augen, die haben ein Gesicht, das ist uns sehr ähnlich. Wir fühlen da Empathie. Jetzt engagierst du dich ja nicht nur für Menschenaffen, die uns ähnlich sind, wo wir alle sofort sagen, klar, verstehen, wir würden wir sofort unterstützen, sondern auch für, ich sage jetzt mal, Tiere, die wahrscheinlich wenig Lobby haben.
Auf jeden
Fall.
Eine
Muschel zum Beispiel. Weil zu einer Muschel hat man vielleicht jetzt nicht sofort so die empathische, emotionale Bindung. Ja,
aber
wie zu einem Babyaffen.
Genauso cool.
Alle ganz sicher
wirklich
nicht. Ich bin Koch, was soll ich dir machen?
Oh nein.
Soll ich aufstehen, mal kurz rausgehen?
Nein. Ich will versuchen, elegant überzuleiten auf eine andere Dokumentation. Die lief bereits, ist zu sehen in der ZDF-Mediathek.
Da warst du in Finnland unterwegs und hast dich gekümmert um ein Naturschutzprojekt zur Renaturierung von Flüssen. Ja. Und dort ging es eben um eine Muschel. Was kann diese Muschel, warum ist sie so wichtig, dass sie im Fluss lebt und nicht auf Alis Teller lebt?
Erzähl ich dir jetzt.
Erzähl's mir bitte.
Die Flussperlmuschel. Ein fantastisches Tier. Die kann innerhalb eines Tages so viel Liter Wasser säubern von Schwebstoffen, von anderen Schadstoffen. Du hast danach, das ist wie ein Klärwerk, du hast danach sauberes Trinkwasser.
Gibt es ein Foto davon?
Die kommen, ja, guck mal, da suche ich die, guck mal, das da. Die werden bis zu 300 Jahre alt. Das sind Wahnsinnstiere. Die leben anfangs als Larven, setzen sich dann in die Kiemen von Fischen und reisen damit weiter. Das ist, wenn wir überall in unseren Flüssen Flussperlmuscheln hätten, dann könnten wir daraus trinken. Da wäre Wasserversorgung hier, das ist noch ein Traum. Dann kannst du einfach einen reingehen und,
warum haben wir sie
trinken.
Nicht?
Tja, weil der Mensch am Start war.
Wieder
und
wir Mensch. Ich dachte, das heißt, wir Köche.
Nicht nur die Köche, hoffe ich, sondern nein. Die Verschmutzung der Flüsse ist ein großes Problem, gerade durch die Landwirtschaft, wenn so viel Sediment sich in den Kiesbetten sammelt, dann finden die keine Möglichkeiten mehr, sich dort festzusaugen und zu wachsen. Und manchmal werden sie auch zerstört, gerade wenn Flüsse begradigt werden oder LKWs da durchfahren und so, ist ein großes Problem. Und deswegen war dieses Renaturierungsprojekt in Finnland so spannend, weil die auf der einen Seite das ganze Flussbett umgegraben haben, war eine wahnsinnig anstrengende Arbeit. Ich war ja nur ein paar Stunden da, aber die machen das jeden Tag. Und dann haben sie auch noch versucht, so Stromschnellen in den Fluss wieder zu bauen, um mehr Sauerstoff und mehr Umwirbelungen zu bekommen, damit diese Flussperlmuscheln dort überleben. Ist super anstrengend. Gibt es auch hier in Deutschland noch ganz, ganz wenige. Es wird oft geheim gehalten, in welchen Flüssen die leben, weil die eben so wertvoll sind.
Okay. Mit der Perlen irgendeine Bewandtnis?
Ja, auch ein Problem damals. Also jetzt nicht mehr so groß, aber auch deswegen wurden die sehr viel gejagt, gesammelt für die Perlen. Natürlich total verboten, stehen ganz groß unter Naturschutz. Also auch bestimmt nicht auf deinem Teller.
Also uns wurden die Art der Muschel überhaupt gar nicht angeboten. Ja. Von daher, die Muscheln, die ich immer kriege, sind immer aus dem Meer, Salzwasser.
Wir haben ja gerade gesehen, dass das eine anstrengende Arbeit ist. Ja. Ne? Du hast selbst gesagt, du warst jetzt für den Dreh dabei, aber die Naturschützer dort machen das jeden Tag über Wochen, Monate, Jahre und helfen. Das ist aber auch eine sehr sinnstiftende Arbeit, oder?
Total. Und ich finde das so toll, dass wir eben bei Terra X auch genau diese Geschichten erzählen. Also, dass der Orang-Utan natürlich der Wahnsinn ist, aber dass die Flussperlmuschel eben auch der Wahnsinn ist. Und wie wichtig so eine auch Drecksarbeit, Renaturierung von Flüssen für unser ganzes Ökosystem, für den Naturschutz ist. Das ist doch fantastisch.
Ich finde es so lustig, du hast diese wahnsinnig sinnstiftende Arbeit und dann sitzt du trotzdem im Dschungel, an dem Ort, wo du so gerne bist, wo du immer sagst, mein Lieblingsort. Und was vermisst du? Den Karneval.
Du, ich bin Rheinländerin.
Den Karneval. Ist es richtig, es wurde mir zugetragen, dass du Karnevalsvideos und Musik dir angehört
das
hast,
dann,
als du im Dschungel
egal
warst?
Egal auf welcher Forschungsstation, wird das dann laut gespielt. Die Malaysier oder Indonesier, die verstehen ja nicht, ob das jetzt Kölsch ist oder nicht. Ich bin mit denen schon Polonaise durch die Forschungsstation bei 30 Grad. Muss man das machen im Herzen?
Das kann ich Natürlich warst du da gerade, da kann er mitziehen.
Ja, klar.
Polonaise mit den, das habe ich nicht verstanden, mit den Affen?
Nee, mit den Forschern, mit den Wissenschaftlern.
Das ist das nächste Projekt dann.
Ich komme jeden Aschermittwoch mit einem großen Koffer Kamelle in meine holländische Gruppe und kipp die aus auf den Tisch und alle fangen
und
an, Kamelle
ne?
zu sortieren.
Super.
Ja, genau.
Sehr gut.
Und die Orang-Utans können jetzt auch Hello und Alaf, oder wie?
Alaf, ich hoffe, das ist mein Ziel.
Sehr schön. Was du wahrscheinlich nicht vermisst, wenn du in Deutschland bist, also im Dschungel vermisst du, das weiß ich, was du nicht vermisst, sind die handtellergroßen Spinnen, die es auch gibt im Dschungel, oder?
Auf dem Moskitonetz, wenn man morgens aufwacht, so eine Tarantel, so eine Vogelspinne. Oh. Ne? Nee, das vermisse ich gar nicht.
Wir teilen das. Wir haben uns ja schon mal drüber ausgetauscht auf einem deiner letzten Besuche hier, bei einem deiner letzten Besuche. Ich habe eine Spinnenphobie. Du hast auch eine Spinnenphobie. Kann man dann diese Arbeit tatsächlich machen, ohne dass man alle paar Stunden vor einem Herzinfarkt steht?
Ja, hundertprozentig. Also ich würde sagen,
nicht so viele oder wie?
Doch, das ist ja das Schöne, wenn du nachts unterwegs bist, ne, und deine Stirnlampe anmachst, um irgendwelche nachtaktiven Tiere zu suchen. Die haben ja reflektierende Augen, Katzen und so, das kennt man von zu Hause. Aber das Schöne ist auch, wenn du dann nachts durch den Dschungel läufst, hast du so ein Glitzern überall auf dem Boden und auch so die Bäume hoch. Und wenn du genauer hinschaust, ist dieses schöne Glitzer, hat jedes davon 8 Beine. Weil nämlich die Spinnenaugen auch reflektieren. Und dann sieht man plötzlich erstmal, wie viele da im Dschungel leben. Ist gewöhnungsbedürftig, aber das Gute ist
ja... Der Bas gefällt gleich in Ohren. Ich habe ein Trauma bei den Spinnen, ja.
Echt? Aber das Schöne ist ja, die gehören ja dahin. Ich finde, das ist völlig legitim, die sollen da bitte alle bleiben. Ich bin ja zu Gast. Und ich würde auch sagen, es ist eben keine Phobie mehr, sondern... Ich weiß, sie zu vermeiden, ich weiß, mit ihnen zu leben, ich gebe ihnen Namen, das hilft manchmal, wenn sie bei mir mit im Zimmer wohnen und ich weiß ja, die tun mir nichts.
Gottes Willen, ich stelle mir das gerade vor.
Wir gehen mal zusammen.
Morgen, Bertha, wenn die Vogelspinne da so genau auf deinem Moskitonetz sitzt. Nee, ja, das wäre nichts für uns.
Nee, dann lieber ein Hanuta, du.
Ali, wie ist es bei dir? Du warst doch gerade in Australien auch für Dreharbeiten, ne?
Ja, tatsächlich, also vor Spinnen habe ich keine Angst, ich habe eher Angst vor Schlangen.
Ja, nee, ich auch.
Das ist super. Schlangen, ich habe die Inlands-Taipan in Australien gesehen, die 5 giftigsten Schlangen der Welt haben wir gesehen und das war schon brutal.
Ja, wie das, Johannes, wie ist das bei dir? Du warst ja auch gerade da.
Ja, Spinnen auch kein Problem. Es sind auch eher die Schlangen, aber hier die heimische Schlange, der Regenwurm, das ist so, das ist kein Scherz jetzt. Ich habe wirklich, ich kann, wenn Regenwurm irgendwo liegt, mache ich einen Bogen drum. Ich weiß nicht warum. Ich meine mich daran zu erinnern, dass meine Brüder mir da mal eine Handvoll in den Pullover gesteckt haben und seitdem diese dicke Tauwürmer und ich kriege jetzt schon wieder schweißnasse Hände.
Das ist ja Wahnsinn.
Also, nur vom Reden.
Ja, Wahnsinn. Also die, nee.
Dann hoffe ich, dass du keinen Kollegen hast, der das jetzt gehört hat, der dann einen Gummiregenwurm kauft und dir den irgendwo hinlegt, weil das hat Giovanni vor der Sendung mit mir gemacht, mir eine Gummispinne auf die Moderationskarte gelegt und ich bin fast gestorben vor Schreck. Wirklich. So okay. Ja, aber ein gefährliches Tier hast du auch getroffen. In deinem Wohnwagen.
Stand, ach so, ja, das war wirklich eine Ente. Ja. Das war wirklich, ich bin um die ganze Welt gereist gefühlt und in Neuseeland, da gibt es ja nicht so viele wilde Tiere, aber das Wildeste war eine Ente, die in unseren Campingwagen einfach reingegangen ist und stand dann da. Und das war mehr Abenteuer habe ich eigentlich nicht erlebt. Wobei, es gab ein Krokodil, da waren wir in New Orleans, und da konnte man so Ziplining über Sümpfe machen. Und habe ich noch gefragt, sind denn da unten im Sumpf irgendwelche wilden Tiere, Krokodile etc.? Nein, kein Problem. 2 Tage später kriegten wir aus Deutschland einen Bericht von dieser Zipline-Attraktion, dass da, mit Video sogar, ein Krokodil aus dem Sumpf raussprang und hinter einem, der so mit dieser Zipline schwebte.
Cool.
Habe ich gedacht, Glück gehabt.
Hanna sagt cool, ich denke, oh Gott.
Dann lieber Ente, auf jeden Fall.
Ja, dann lieber Ente. Würde ich auch so sehen. Welches Tier du auch immer triffst im Rahmen deiner Arbeit, deiner Artenschutzprojekte, sei es eine bestimmte Entenart, sei es nochmal eine Muschelart, eine Spinne, ein Regenwurm, was auch immer, bitte komm zu uns und erzähl darüber. Wir lieben es, wenn du das tust. Hanna Emde bei uns hier. Danke.